auf den Pott Kaffee, unser generationsübergreifender Podcast mit Christina, Ü30 und Gabi, Ü50. Wir reden über all die Dinge, die uns im Leben beschäftigen. Familie, Freundschaft, Konflikte, das Elternsein und Älterwerden. Und das alles bei einem heißen Pott Kaffee.
Einen wunderschönen guten Abend, Gabi.
Einen wunderschönen guten Abend, Christina.
Heute sprechen wir über Kindererziehung bzw. Erziehung generell und vor allen Dingen auch, wie sich das so verändert hat. Ich habe mich wirklich überhaupt nicht vorbereitet, weil ich dachte, ich bin so mittendrin gerade. Ich kann bestimmt Ewigkeiten dazu erzählen. Aber ich habe gerade gehört, dass du so ein bisschen geschaut hast, wie sich Erziehung gewandelt hat über die Jahre und hast ein paar Eckdaten.
Ein paar wenige. Was ich erstmal total interessant fand, ich las den Satz, die Kinder von heute sind Tyrannen, sie widersprechen ihren Eltern, kleckern mit Essen und ärgern ihre Lehrer. Mhm. Was glaubst du, wann der Satz entstanden ist?
Man könnte meinen, jetzt vor kurzem, aber ich glaube, dadurch, dass sich ja immer was verändert, ich glaube, das hat man schon vor vielen Jahren so gesagt.
Das hat Sokrates vor fast 2500 Jahren gesagt. Und zwar in der Antike, und das finde ich total interessant, also schon irgendwie 800 vor Christi oder so, begann auf einmal das Denken über Erziehung. Also das gab es vorher wohl nicht. Und man hatte auf einmal, überlegte man sich, dass die Erziehung die Grundlage für Bildung und den Zugang zu Wissen ist. Was ich total interessant fand, also dass das schon so, so früh entstanden ist. Im Mittelalter dann, das ist so 500 bis 1500 nach Christi, breitete sich ja das Christentum aus und da übernahm wohl die Kirche einen großen Anteil der Erziehung. Also es gab so Klosterschulen, das heißt, die Bildung blieb eigentlich, also wurde nicht der breiten Masse zur Verfügung gestellt, sondern eher den Mitgliedern des Klerus, also der Geistlichen. Und da lernten die dann auch zum ersten Mal so Dinge wie Grammatik, finde ich jetzt total interessant, was die lernten. Grammatik, Rhetorik, Geometrie, Musik, Astronomie und den christlichen Glauben.
Also ein bisschen wie eine Schule.
Ja, aber eigentlich total gute Sachen, wie ich finde. Also so Rhetorik lernt's ja heute nicht mehr. Fand ich auf jeden Fall interessant, also so die grundlegenden Dinge. Dann Mitte des 17. Jahrhunderts wurde auf einmal, da wurde erst die Kindheit als Lebensabschnitt akzeptiert. Also vorher wurden Kinder wohl behandelt wie Erwachsene, wie kleine Erwachsene. Okay. Und dann wurde auf einmal die Kindheit als Lebensabschnitt akzeptiert. Finde ich sehr, sehr interessant. Und also da fing es an, dass im Zuge der Aufklärung so ein bisschen die Kirche an Einfluss verlor und eher so der wissenschaftliche Aspekt in den Vordergrund trat. Und da kamen dann schon irgendwie so Philosophen und auch Pestalozzi trat aufs Parkett mit der Reformpädagogik. Das waren so die Anfänge, dass sich so ein bisschen was veränderte. Aber eigentlich, und das ist ja das, was wir so ein bisschen, glaube ich, als autoritäre Erziehung auch im Kopf haben, war Ende des 19. Jahrhunderts, wer sein Kind liebt, der züchtigt es. Also da standen Zuchtordnung, Befehl, Gehorsam. Das stand also im Vordergrund und das Ziel war es, Gottes- und obrigkeitshörige Menschen zu formen. Und das war ja auch die Zeit, wo Frauen und Kinder waren Eigentum des Vaters. Das war ja sehr, sehr lange. Also Frauen mussten ja noch wirklich, also als meine Eltern jung waren, musste meine Mutter meinen Vater noch fragen, ob sie hätte arbeiten dürfen. Hätte sie nicht einfach so machen dürfen.
Oder einen Führerschein auch, ne?
Genau, Führerschein, ja. Und dann Pestalozzi und Montessori, jetzt wird's interessant und da können wir dann wahrscheinlich reden wir da auch mehr drüber. Das war diese Reformpädagogik, die sich dagegen, also diese Pädagogen wehrten sich dagegen und sahen die Kinder erstmalig als Individuen und wollten die kreativen Kräfte wecken und auch fördern. Und auch das freie Gespräch und das Lernen durch Handeln. Also ich finde, wenn man es jetzt mal so zusammenfasst, bis dahin, ne, eine sehr interessante Entwicklung der Erziehung. Dann kam der Nationalsozialismus, der nochmal ein totaler Rückschritt war. Da war bedingungsloser Gehorsam. Und dann auch ein interessanter Aspekt, die antiautoritäre Erziehung in den 1960er, 1970er Jahren. Das ist also sozusagen so eine Antipädagogik, wo man die Kinder wohl total sich selbst überlassen hat. Ohne Regeln, ohne Vorgaben, bewusst zum Ungehorsam aufgerufen hat. Und heute ist die Mehrzahl der Pädagogen, das nennt sich demokratische Erziehung. Mhm. Wo würdest du deine Erziehung einordnen?
Das ist eine gute Frage. Ich finde es immer schwierig, irgendwie dem ganzen Namen zu geben. Mhm. Ich habe ja jetzt schon häufiger gesagt, dass ich mich in der Schwangerschaft sehr viel damit auseinandergesetzt habe, sehr viel gelesen habe und da eben ganz viel dieses Selbstbestimmtsein des Kindes, dass man das fördert, gelesen, genauso wie bedürfnisorientiert. Bedürfnisorientierte Erziehung, also nach den Bedürfnissen des Kindes. Und natürlich habe ich dann gedacht, ich muss das perfektionieren und genauso machen. Habe dann aber schon sehr früh, ja oder früh ist relativ, aber meine Tochter war ungefähr, ja ich würde sagen 9 Monate, da fing es an, mir plötzlich richtig schlecht zu gehen, weil ich gedacht habe, ja, bedürfnisorientiert ist ja schön und gut am Kind, aber wenn ich alle meine Bedürfnisse zurückstecke, dann hilft das meinem Kind auch nicht weiter, weil dann fing es mir wirklich an, schlecht zu gehen. Also ich habe es körperlich und auch psychisch gemerkt, dass das einfach zu viel wurde. Ich habe das einfach viel zu, ja, was heißt zu ernst genommen, ich habe das viel zu übertrieben und habe da keine Balance mehr gefunden.
Das ist wahrscheinlich die Gefahr, wenn man so nach so einem Erziehungskonzept geht. Das ist ja häufig bei uns beiden so ein Thema, ne? Dass ich denke, so das Bauchgefühl, die innere Stimme und so, dass das ist, worauf oder was wir wiederentdecken sollten bei der Erziehung. Und ich glaube tatsächlich, dass die Gefahr genau das ist, dieses, es ist ja was sehr Technisches, wenn du nach so einem Erziehungskonzept vorgehst und so ein bisschen wird dir suggeriert, du hast eine Sicherheit, weil du dem Konzept folgst,
ja.
Aber es ist eine falsche Sicherheit, weil du ja, sobald es ein bisschen von diesem Konzept abweicht oder der Mensch einfach dazukommt, merkst du, Mist, das stand da jetzt aber nicht und was mache ich denn jetzt eigentlich? Und ich glaube, dass es bei der Erziehung ja wichtig ist, dass du so einen Spielraum hast. Und ich glaube, der ist da häufig nicht gegeben. Oder wird natürlich falsch verstanden, wenn du dieses Konzept nicht total ganzheitlich siehst.
Mhm. Ja, und ich fand das dann schwierig, weil ich mich dann selbst hinterfragt habe. Ich habe gedacht, okay, mir geht's nicht so gut. Das heißt, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass meine Tochter dadurch den Jackpot jetzt hat. Und gut, bis dahin war sie 9 Monate. Aber dann habe ich natürlich weitergedacht, dann kommt sie ja irgendwann in ein Alter, in dem sie sich auch richtig austestet. Und wie mache ich es dann? Bedürfnisorientiert. Und auch da kriegst du ganz viele Beispiele genannt. Gerade in der Phase Terrible Two sagt man ja dazu, wenn die so richtig ja am Austesten sind, dass man denen dann zum Beispiel Sachen anbietet, dass man denen die Entscheidung überlässt. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon in einem Podcast auch mal drüber gesprochen haben, aber dass man da eben sagt, möchtest du die oder die Schuhe anziehen oder möchtest du den oder den Joghurt oder da machen sich auch sehr viele drüber lustig, da gibt es auch viele witzige Videos zu, in denen dann gefragt wird, soll ich dir den Joghurt vorher aufmachen oder möchtest du den selber aufmachen? Soll ich dir den Löffel denn schon reintun, wenn ich dir den Joghurt gebe oder möchtest du den selbst reintun?
Ich bin nervös so, beim Zuhören.
Ja, genau. Und so versucht man dann irgendwie die Kinder selbstbestimmt zu erziehen und eben bedürfnisorientiert.
Okay. Jetzt frage ich mich, oder nein, anders. Ich glaube, dass es so ein, ich weiß nicht mehr, irgendwie, es gibt auch so eine Theorie, dass das Kind auf die Welt kommt. Ich weiß nicht, ob es eine Theorie war oder irgend so ein Philosoph das gesagt hat, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, dass das Kind, wenn es auf die Welt kommt, ein unbeschriebenes Blatt ist. Und durch die Erziehung wird das Blatt beschrieben. Finde ich eigentlich ein total schönes Bild. So, wenn ich jetzt sagen, also wenn das wirklich so gemeint ist, dass das Kind bedürfnisorientiert von Geburt an ist, das Kind kann es ja alles gar nicht wissen. Also du weißt doch erst, was dein Bedürfnis ist, wenn du Erfahrungen gesammelt hast, wenn du weißt, was es gibt, wenn du weißt, was ist auch eine Konsequenz, wenn ich das und das tue, passiert das und das. Und das einem Baby oder einem Kleinkind zuzumuten, kann ich mir so gar nicht vorstellen, dass das richtig ist. Möchtest du die normalen Gummistiefel, normalen Schuhe anziehen oder die Gummistiefel? Ja, wenn es regnet, ist es ja alternativlos. Wenn es regnet, ziehst du Gummistiefel an. Und dann kann man es ja erklären, wenn es einen, also wenn man das als wichtig, weil es regnet und deine Füße sonst nass werden, okay. Aber da kann ich doch keine Alternative und keine Entscheidung, weiß nicht.
Ja, und ich glaube, guck mal, wenn du danach gehst, was die Grundbedürfnisse sind, ja, dann ist ja logisch, dass du die erfüllst. Selbstverständlich gibst du deinem Kind was zu essen, selbstverständlich wechselst du die Windel, du gibst deinem Kind Liebe und Zuneigung, ja, und dann reicht das ja erstmal die ersten Monate aus.
Also das finde ich sowieso, ich glaube nicht nur die, also von der Grundsache her glaube ich, dass das eigentlich in Anführungsstrichen immer ausreicht, dass du dein Kind liebst, dass du ihm Liebe gibst und ganz wichtig finde ich, dass du ihm Zeit schenkst, dass du ihm Zeit gibst, weil vielleicht ist das auch so ein bisschen damit gemeint, weil wenn ich mir jetzt so ein bisschen den Hintergrund überlege, kann es ja sein, vielleicht ist das dadurch entstanden, dass man gedacht hat, wenn so ein Kind nur irgendwie immer was aufoktroyiert wird, zieh die Schuhe an, mach dies, mach das, beschäftigst du dich nicht mit deinem Kind. Wenn du jetzt so eine bedürfnisorientierte Geschichte da machst, impliziert das ja, dass du dich mit deinem Kind beschäftigst. Das könnte ich mir vorstellen, wenn das der Ursprung ist, ist das ja tendenziell was Positives, weißt du? Dass du dem Kind zuhörst, dass du dich auf das Kind auch ein bisschen einstellst und so. Das finde ich positiv. Nur einem Kind Entscheidungen zu geben, die es also jetzt aus meiner Sicht gar nicht entscheiden kann, finde ich in keinster Weise positiv. Ich kann ja vielleicht bei meiner Kindheit bleiben. Ich glaube, meine Brüder sind autoritärer erzogen worden als ich. Also da war noch, die sind ja 9 und 11 Jahre älter und mein Vater und meine Mutter waren natürlich noch jünger bei meinen Brüdern und waren, glaube ich, autoritärer. Da zählte, da wurde Nein gesagt und so, Punkt. Bei mir waren sie ja schon irgendwie 34 und 36. Und da wurden die eigentlich, haben die mich, glaube ich, schon mehr demokratisch erzogen. Also das und demokratische Erziehung ist ja, dass du lernst, frei zu denken. Ich glaube, das haben die mir beigebracht. Entscheidungen selbst zu treffen, das haben die mir auch beigebracht. Irgendwie ein gleichberechtigtes Zusammenleben, ja, in Anführungsstrichen. Also es waren insofern nicht gleichberechtigt, weil ich war trotzdem das Kind und meine Eltern waren die Eltern oder sind die Eltern. Ich fand sogar, manchmal waren sie bei mir nicht klar genug. So, ich hätte das, bei meiner Freundin war das so, da haben die Eltern gesagt, du bist um 10 Uhr zu Hause, Punkt. Ja, dann konnte die ihre Eltern kacke finden und darüber sich aufregen, dass die das nun gesagt haben. Meine Eltern haben zu mir gesagt, du kannst das, du kommst, wann du kommst, du entscheidest das schon richtig. Und was habe ich natürlich gemacht? Ich, gutes Kind, ja, bin natürlich auch früh gekommen, weil ich dachte, ah ja, wenn sie dir jetzt schon diese Freiheit so geben und so. Aber ich hätte viel lieber, das habe ich ganz oft gesagt, ich hätte viel lieber gehabt, dass sie mir mal gesagt hätten, du bist um 10 Uhr zu Hause und weißt du so. Haben sie aber nicht. Das hätte ich mir, ist ja irgendwie verrückt, aber das hätte ich mir manchmal so ein bisschen gewünscht.
Ja, auf zwei Sachen wollte ich eingehen. Und zwar die eine Sache ist nochmal zum Anfang mit dem Bedürfnisorientierten. Ich glaube eben auch, wie du gesagt hast, dass das eben kommt, damit man dem Kind so viel Aufmerksamkeit schenkt und einfach, ja, was heißt Aufmerksamkeit, aber auch eben Anerkennung und Liebe. Und es gab ja auch Gegenbeispiele, zum Beispiel, dass mit dem jedes Kind kann schlafen lernen, dass es dann darum ging, dass die Priorität war, dass das Kind in Anführungsstrichen lernt zu schlafen, indem das alleine gelassen wird im Zimmer und dann heult halt erstmal und schreit, aber das muss man nur ein paar Mal machen und dann schläft das Kind wunderbar.
Also ist das bei euch immer noch ein Buch, was gelesen wird?
Nein, nein, das ist ja genau das Gegenbeispiel. Ich glaube, daraufhin ist eben das entstanden mit dem Bedürfnisorientierten. Das ist, also das, was ich gerade gesagt habe, ist ein absolutes No-Go. Ja. Sehe ich persönlich auch so. Also ich hätte das niemals gemacht. Ich denke mir immer, ganz ehrlich, bevor jetzt jemand kommt und sein Kind schüttelt, dann verlass den Raum und lass das Kind da alleine schlafen und schreien, ja. Das ist, ne, immer noch die bessere Alternative, als es zu schütteln, keine Frage. Aber es geht dann eben darum, dass du dein Kind nicht alleine lässt. Erstens braucht das Kind eine gewisse Hirnreife, bis es überhaupt lernt zu schlafen. Dann vergessen wir halt auch ganz häufig, dass wir selbst ja auch nicht in jeder Umgebung und zu jeder Zeit mal eben so schlafen können. Dass wir ja auch ganz viele Rituale und Routinen haben, die wir brauchen zum Einschlafen, dass wir immer auf nur einem bestimmten Kissen schlafen können. Der eine kann mit der Tür geschlossen oder eben nur offen schlafen. Bei dem einen muss es komplett dunkel sein, bei dem anderen darf es nicht komplett dunkel sein. Der eine braucht eine bestimmte Temperatur. Also ich könnte jetzt 1000 Sachen aufzählen, auf die man immer mal wieder auch achtet. Und von einem Kind will man das plötzlich erwarten, so, bitteschön, du bist jetzt hier alleine und schläfst, aber wir legen uns zu unserem Mann oder zu unserer Frau ins Bett und schlafen mit denen zusammen in einem Bett. Also ja, darum geht es einfach, dass man das Kind da nicht alleine lässt, dass es begleitet werden muss beim Einschlafen. Und ich glaube, daraufhin ist es eben so entstanden, dass man sagt, es soll bedürfnisorientiert sein, dass das Kind eben in den ersten 2 Jahren vor allen Dingen das Urvertrauen erlernt und damit dann besonders gut durchs Leben gehen kann. Und das zu dem, was ich noch sagen wollte, mit dem, dass du dir manchmal Grenzen gewünscht hättest, dass du aber auch gelernt hast, Entscheidungen zu treffen. Jetzt könnte man ja meinen, dass man durch dieses Selbstbestimmte, oh, willst du die oder die Schuhe und möchtest du den oder den Joghurt, dass man die dazu erzieht, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube aber, wenn du das nie mal abgenommen hast, eine Entscheidung oder dass du die Entscheidung für die getroffen hast, woher sollen die denn wissen, wonach man geht, um Entscheidungen zu treffen?
Mhm. Und da finde ich, das haben meine Eltern dann so am Ende des Tages gut gemacht, weil sie haben es mir zwar überlassen, aber haben ja mit mir drüber geredet,
ja,
um mir eine Klarheit, aber die haben nicht gesagt, ja, möchtest du bis 3 wegbleiben oder möchtest du bis 10 wegbleiben? Mhm. Ja, das wäre einfach gewesen. Sondern sie haben mir die komplette Entscheidung überlassen und haben mit mir darüber geredet, was es für eine Konsequenz ist. Ja, aber wenn er nach 12, dann muss er mit dem Taxi fahren und weißt du so. Mhm. Also sie haben mit mir drüber geredet.
Ja.
Ganz kurz zu dem mit dem Bett.
Ja.
Das zum Beispiel. Das ist ja, tendenziell finde ich das ja gut. Ich bin ja voll bei dir, ne? Mhm. Aber zum Beispiel, meine Eltern hatten keine Theorien, aber ich habe aus mir heraus, also meine Brüder, die hatten ja sich, als sie klein waren, weil sie so nah beieinander waren, 2 Jahre auseinander. Ich hatte das ja nicht. Also ich habe alleine im Zimmer geschlafen. Mhm. Und ich habe auch lange bei meinen Eltern im Bett geschlafen und habe immer gesagt, also ich finde es hochgradig ungerecht, dass ihr zusammen im Bett schlaft und ich alleine im Bett schlafen muss.
Ja.
So. Ja, aber was ich finde, was ein bisschen der Unterschied ist, ich habe das von mir, aus mir heraus, also mir wurde was angeboten, alleine im Bett in meinem Zimmer zu schlafen. Und ich habe durch meine Erfahrung und meine Intuition gemerkt, nee, das passt aber nicht zu mir. Mhm. Ich würde lieber zu meinen Eltern und habe ja selber versucht, das zu erreichen und musste für mich einstehen. Mhm. Also ich habe ja bin einen aktiven Prozess eingegangen. Mhm. Bisschen, wo ich ein bisschen so die Sorge in Anführungsstrichen habe, dass jetzt dem Kind, wenn es so ist, wie es ist, ich muss dem das Urvertrauen geben und so weiter, ist ja die Gefahr, dass ich ihm nehme, wenn dieses Kind dieses Bedürfnis gar nicht hat, sondern das Kind mag es, alleine in seinem Bett einzuschlafen. Auch das gibt es, glaube ich. Ich glaube, es gibt Unterschiede, genau was du sagst. Ja. Der eine schläft gern beim offenen Fenster, der anderen gern bei der offenen Tür, der andere bei der geschlossenen Tür. Der eine kann gut zu zweit im Bett schlafen, der andere kann es gar nicht. Mhm. Es gibt ja auch Menschen, die finden es schrecklich, wenn es eng ist im Bett.
Ja.
Ja? Der andere könnte ganz eng, eng umschlungen schlafen. Und wenn, also was ich so ein bisschen denke, wenn auch da wieder so ein Pauschalding über alle gezogen wird, ist es ja wieder nichts anderes.
Das stimmt. Aber ich glaube, so wie du gesagt hast, dass du bei deinen Eltern im Bett schlafen möchtest, gibt es Kinder, die dann sagen, Mama und Papa, ich würde jetzt gerne in meinem eigenen Zimmer schlafen. Und ich finde, da muss man das natürlich akzeptieren. Und dann muss man dem Kind das auch zutrauen.
Ja, auch alleine einzuschlafen, weißt du? Also zum Beispiel unsere Kinder haben auch wirklich lange bei uns im Bett geschlafen. Aber die sind erst immer alleine in ihrem Bett eingeschlafen. Und also ich hab mich auch daneben gesetzt und so, gar keine Frage. Also sie mussten nicht alleine im Zimmer einschlafen, im Dunkeln oder so. also, sondern ich war dabei oder mein Mann war dabei und dann haben sie geschlafen und dann irgendwann in der Nacht wachten die auf und als sie klein waren, haben sie geweint und dann haben wir sie ins Bett geholt und als sie ein bisschen größer waren, sind sie alleine. Auf einmal krabbelte der erste ins Bett, dann der zweite und dann der dritte. Und zack, lagen wir zu fünft im Bett. Aber irgendwann kam der dritte nicht mehr, ja? Sondern dann war die Entscheidung, nee, ich bleibe jetzt in meinem eigenen Bett liegen. Und dann kam auch der zweite nicht mehr. Und dann hast du nur noch einen im Bett liegen gehabt. Also, weißt du, ist ja irgendwie auch eine Art selbstbestimmt. Mhm. Also, sie haben die Wahl.
Ja.
Jedes Kind kann schlafen lernen. Ich habe das einmal probiert, weil unsere Tochter so schlecht schlief. Mhm. Einen Abend haben wir es versucht. Ich glaube, eine Stunde. Und ich fand es so bescheuert, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, also ganz ehrlich, das mache ich nicht. Das ist doch bekloppt. Mhm. Aber es haben bei uns echt viel, also in unserer Generation, die Eltern haben es ganz viele gemacht.
Ja, naja, weil es auch ich weiß auch bei meiner Mama, ich habe ja noch jüngere Geschwister, die jetzt mittlerweile 14 und 16 sind. Und meiner Mama wurde es bei denen dann auch empfohlen von Ärzten.
Mhm.
Ja, von Kinderärzten auch.
Guck mal, und auch da, ja? Ich würde jetzt, also ich glaube, ich bin doch dann frei im Denken. Also ich habe gelernt, frei zu denken. Das heißt, mir hat irgendjemand den Tipp gegeben. Ich habe es versucht und habe aber innerhalb kürzester Zeit gemerkt, kann man ja machen, aber ich nicht.
Ja.
Das passt nicht zu mir, Punkt. Und da habe ich keine Sekunde dran gezweifelt, dass ich das wieder lasse.
Ja, und diese Erkenntnis habe ich für mich auch schon gewinnen können, weil ich eben so ein starres Bild hatte, wie ich das machen muss, ja, weil das ja das Richtige ist und das sind ja neue Erkenntnisse und deswegen müssen die ja richtig sein und habe dann aber auch festgestellt, nee, manchmal sagt mir mein Gefühl aber was ganz anderes und das war zum Beispiel mit der Beikost so. Ja. Wenn du dein Kind selbstbestimmt erziehen möchtest, dann bietest du deinem Kind natürlich keinen Brei an und du fütterst dein Kind schon gar nicht. Ja? Das heißt, du hast wie so eine Art Fingerfood, dass du irgendwie Gemüsesticks hast und die dann dünstest, dass das halt super weich ist, dass das am Gaumen dann zermatscht werden kann. Und das bietest du deinem Kind an, das heißt, nennt sich Baby-Led Weaning. Also, ne, dass es sich eben selbst füttert. Das bietest du deinem Kind an und dann nimmt es halt so viel, wie es möchte und dann, ja, matscht es halt mit dem Rest rum. So, das ist selbstbestimmt. Und es gibt wirklich auch Leute, die sagen, dass das absolut übergriffig ist, wenn man das Kind mit Brei füttert. Das wird ja gar nicht gehen und. So, ich saß dann da, ja, hab erstmal sowieso mit Brei angefangen, weil ich das einfach für mich cool fand. Ich dachte, ah nee, guck mal, wenn ich dann den ersten Brei koche, das ist doch total cool. Und dann so ein paar Löffelchen, fand ich auch schön. Aber ich habe dann so immer gemerkt, wie der Druck in mir immer weiter gestiegen ist, je älter sie wurde, beziehungsweise je länger wir dann schon dabei waren mit der Beikost, dass ich gedacht habe, oh, okay, jetzt muss ich ihr aber auch sowas geben. Ich kann sie jetzt nicht die ganze Zeit nur mit Brei füttern. Habe dann aber festgestellt, ich habe Angstzustände und mein Gefühl hat mir gesagt, nee, mit Brei fahren wir beide aber gut. Und ich meine, du kennst meine Tochter, du weißt auch, wie sie Brei gegessen hat und du hast sie ja auch gefüttert. Die hat ja vorzüglich ihren Brei gegessen.
Und die isst immer noch vorzüglich.
Richtig. Und die macht es auch alleine und die isst jetzt auch kein Brei mehr. Also die isst alles.
Ja.
Egal welche Konsistenz, egal was es ist, die probiert auch alles. Keine Ahnung, ne? Es gibt natürlich Kinder, die sind so und so. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, oh, das liegt daran, dass ich Brei gefüttert habe und nicht das Baby-Led Weaning gemacht habe. Das möchte ich auf gar keinen Fall so sagen. Aber ich glaube schon, dadurch, dass ich einfach dann ein gutes Gefühl dabei hatte, habe ich ihr das weitergegeben beim Essen. Und ja, ich glaube, das ist dann einfach der richtige Weg für uns gewesen. Irgendwann war mir klar, weißt du, die wird nicht für immer Brei essen. Warum machst du dich da eigentlich verrückt? Bleib doch entspannt, dann kriegt sie jetzt halt den Brei. Irgendwann wollte sie dann den selber essen, war natürlich eine Riesensauerei, aber ne, hab sie dann auch mal gelassen. Irgendwann hatte ich auch keine Lust, hab gesagt, nee, muss jetzt mal schnell gehen oder wir sind jetzt unterwegs und sie kann jetzt hier keine Riesensauerei machen, dann muss ich sie füttern. Aber man hat doch einen gesunden Menschenverstand und man merkt doch, wenn das Baby oder das Kind nicht mehr möchte, weißt du, ich hätte jetzt nicht gesagt, und das finde ich ist ein No-Go, wenn man dann so, ach komm, hier ist noch was drin und du musst jetzt noch weiter essen, bis das Gläschen leer ist oder sowas. Ne?
Ach so, nein, so wie ganz das, früher, der Teller muss leer gegessen richtig, werden, sonst wird schlechtes Wetter.
Das natürlich absolut nicht. Wenn sie nicht mehr wollte, dann war auch okay. Dann hat sie das gezeigt, dann wusste ich das. Dann war auch gut, aber sie hatte absolut kein Problem damit, dass ich sie füttere. Und es hat jetzt auch keine Schäden hinterlassen.
Nein, im Gegenteil. Weißt du, was ich glaube, was wichtig ist, und das hast du sehr, sehr schön beschrieben, dass du dich sicher gefühlt hast und du ihr gezeigt hast, so, ich habe das Gefühl, das ist richtig für uns und deswegen machen wir das jetzt so. Mhm. Und ich glaube, das stärkt ein Kind.
Ja.
Weil du bist ihr Vorbild.
Mhm.
So. Und ich glaube, wenn du jetzt dieses
Baby-led-weaning, BLW.
Wenn du das gemacht hättest und mit Herzklopfen und eigentlich totaler Stress und dann hätte dein Baby nur zwei gedünstete Möhrchen zu sich genommen und du hättest gedacht, oh, das ist aber viel zu wenig eigentlich, aber sie hat jetzt aber nicht noch mehr genommen und jetzt, dann lasse ich es lieber und so. Also, und du gibst deinem Kind die Verantwortung zu bestimmen, wie viel es mit 6 Monaten zu sich nimmt und was? Ich weiß nicht.
Also wie viel, finde ich schon, dass man das dem Kind ja überlassen kann, weil die zeigen ja, aber ja jetzt, schon, ob sie noch mehr wollen oder
ja,
nicht.
Ja, aber ne? Jetzt, wenn sie selber essen müssen, das weißt du doch selber, dann ist ja alleine der Akt des Essens so kompliziert, ja, dass das ja schon so lange dauert, dann, ne, das, also ich glaube dann, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt vielleicht Kinder, wo das funktioniert. Vielleicht gibt es das und vielleicht sind das dann hinterher. Ich frage mich nur, also zum Beispiel, ich finde es gut, wenn die Kinder, und ich meine, das ist aber auch, das macht man, finde ich, von Natur aus, irgendwann sind sie ja in dem Alter, wo sie diesen Pinzettengriff machen und dann sind sie in der Lage, sich Essen zum Mund zu führen und sie fangen an zu kauen. So. Und dann ist es ja ganz normal, finde ich, dass man dann die Kinder selber essen lässt. So, dann essen sie ein Bütterchen oder dann essen sie ein bisschen Obst oder so. Das liegt ja in der Natur der Sache.
Ja.
Ich verstehe nur nicht, warum man es vorher machen muss.
Ich verstehe halt auch nicht, warum man immer alles irgendwie so einem Namen geben muss und alles so strikt sehen muss. Weil ich glaube, das war schon immer so, dass man das immer irgendwie gemischt hat. Dass man mal irgendwas in einer breiigen Konsistenz angeboten hat, gerade zu Anfang. Und dass man dann nach und nach immer kombiniert hat und dann auch feste Nahrung gegeben hat.
Genau so ist es.
War es eine Mischung und irgendwann, ja, wurde es halt immer mehr feste Nahrung und das war's. Warum macht man sich da heute so viele Gedanken drüber? Warum muss man das heute benennen und warum muss das eine besser sein als das andere?
Ja, das frage ich mich sowieso. Warum fragt man sich, gibt es eine richtige und eine falsche Erziehung? Ja? Also das ist ja genau das. Im Endeffekt ist ja auch die, wenn du jetzt sagst, dass du nennst es demokratische Erziehung, ist es ja in gewisser Weise bedürfnisorientiert so gesehen, dass du mal autoritär bist, mal anti-autoritär, mal beziehst du dein Kind in die Entscheidung mit ein, mal beziehst du es nicht mit ein. Mal darfst alleine essen, mal darfst nicht alleine essen. Also du erziehst ja dein Kind quasi zur Flexibilität.
Mhm.
Und ich finde es auch wichtig und ich glaube aber tatsächlich in dem wirklichen, in diesem demokratischen, was jetzt ja heutzutage propagiert wird, also so in der breiten Masse, ist ja durchaus auch geschrieben, dass es wichtig ist, Regeln zu setzen.
Ja.
Dass Kinder Grenzen haben und dass das eigentlich die Grundvoraussetzung ist, dass du die Verantwortung als Eltern übernimmst, dem Kind eine Richtung zu geben. Weil sonst, finde ich, neigst du dazu, die Verantwortung abzugeben und so nach dem Motto, nee, ich muss es ja gar nicht entscheiden, das muss mein Kind entscheiden. Nee, du bist der Elternteil, du bist der Erzieher und das ist ja Erziehung.
Ja.
Das andere ist ein Auflaufen lassen.
Ich finde, man kann das nicht, natürlich nicht pauschalisieren.
Nein, ich habe es jetzt sehr pauschal gesagt. Hast
du ne, aber ja. Es gibt Situationen, da funktioniert das, dass du sagen kannst, komm, mach du mal und ich traue dir das zu und so weiter. Und dann gibt es Situationen, da ist es wirklich so, dass man jetzt für das Kind eine Entscheidung treffen muss, dass man jetzt eine Grenze aufzeigen muss und dann ist es so. Und so spielt ja auch das Leben, ja. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, eigentlich sollte man eine Ja-Atmosphäre schaffen für das Kind Und mit einem Nein muss man immer ganz vorsichtig sein. Und am besten nur, wenn irgendwas wirklich super gefährlich ist, dass sie dann Nein sagen. Und so sehe ich das ja grundsätzlich auch. Ich finde, ein Nein darf schon, man darf da nicht so super leichtsinnig mit umgehen, weil es natürlich auch irgendwann sonst nicht ernst genommen wird.
Mhm.
Aber mein Gott, das Leben ist halt nun mal so, dass du gerade hier was zu tun hast, dann hast du da was zu tun, dein Kind will irgendwas und dann sagst du halt mal manchmal einfach Nein.
Mhm.
Gehört ja auch dazu. Kannst du das dann vielleicht begründen in dem Moment?
Es schützt ja dein Kind auch häufig.
Also ja, genau, wenn es irgendwas Gefährliches ist.
Ja, wenn du jetzt einen Tee trinkst und der ist heiß und du bringst deinem Kind bei, das ist heiß und es darf es nicht anfassen, dann ist es ja zum Schutz, weil es sich verbrennen kann. So.
Mhm.
Und ich finde, das akzeptieren die ja super.
Ja, ja,
aber die Tochter findet das ja nicht, die fängt ja nicht an zu weinen, wenn man sagt, das ist heiß und das darfst du jetzt nicht anfassen, sondern die weiß genau, das ist doof, das mache ich nicht. Und dann sagt die das auch, dass es so ist.
Mhm.
Oder an einen Backofen oder an eine Herdplatte. Ich meine, da schützt du ja dein Kind.
Ja, genau. Und darum geht es auch, dass du da natürlich Nein sagst. Aber es gibt einfach Situationen, zum Beispiel möchte dein Kind, keine Ahnung, gerade im Sandkasten spielen, geht aber gerade nicht, weil du gerade nicht raus willst, weil es regnet, als Beispiel.
Mhm.
So, hast du keinen Bock, eigentlich könntest du es mit deinem Kind machen, sagst aber nein, weil du keinen Bock hast.
Mhm.
So, und da wird gesagt, das ist ja nicht bedürfnisorientiert.
Ja, aber es ist ja dein Bedürfnis.
Du sagst ja jetzt nur nein, weil es gerade um dich geht, eigentlich gibt es da keine richtige Begründung für. Also im Grunde genommen muss halt alles genau begründet sein, warum du Nein sagst.
Frage dazwischen. Mhm. Darf das Nein auch begründet werden mit deinem eigenen Bedürfnis? Das ist ja durchaus legitim. Wenn ich da keine Lust zu. Ja, finde ich auch. Also wenn ich jetzt sage, nee, da habe ich jetzt wirklich keine Lust zu. Punkt. Es mhm. regnet, es ist nass, habe ich keine Lust zu.
Ja.
Ist auch ein Bedürfnis, ist mein Bedürfnis.
Ja. Und ich sehe das auch so, ganz ehrlich. Es gibt halt, wie gesagt, so extreme. Und
die vergessen
Mütter, die
sich.
Auch, die Mütter, die auch ins Extreme gehen, keine Ahnung, ob die sich vergessen. Ich weiß nicht, ob das anstrengend für die ist. Vielleicht sind die da aber auch so dahinter und gehen da voll drin auf, dass das voll deren Ding ist und ohne Anstrengung für die verbunden ist. Dann ist ja auch in Ordnung. Aber das ist ja nicht die Normalität.
Nein.
Und ich finde dann zu zeigen, das ist aber das Richtige und anderen Müttern ein schlechtes Gefühl zu geben, wenn die es anders machen, was aber für die auch individuell komplett richtig gewesen wäre, das finde ich ist kacke.
Ja, das stimmt. Und da müssen wir sowieso, finde ich, also das finde ich sowieso doof, dass wir als Mütter gegeneinander arbeiten, weil der eine es so macht und der andere so. Im Endeffekt muss es so machen, wie du dich wohlfühlst. Ich glaube aber, dass es das Problem ist, dass es häufig irgendwie gemacht wird, weil es von einem erwartet wird und weil das jetzt so der Status Quo ist, so nach dem Motto, so muss man es machen und alles andere kannst du wirklich in die Tonne kloppen und da finde ich, wird es blöd.
Was ich jetzt auch super spannend finde, ist, meine Tochter wird älter und ich sehe ja jetzt gerade, was einen wirklichen Einfluss auf sie hat. Und das ist gar nicht irgendwie, ich sag ihr, das und das soll sie machen oder selbstbestimmt hier und da, sondern es ist wirklich unsere Vorbildfunktion und das Nachahmen.
Mhm.
Das ist ja, also das wird mir jeden Tag bewusst, wie verrückt das eigentlich ist, was die alles nachmacht, was die weiß, ohne dass ich ihr das jemals bewusst gezeigt habe, wie die Situation bei meiner Schwägerin, als meine Tochter dann einen Concealer entdeckt hat.
Ich war dabei.
Und genau gezeigt hat, was sie damit machen soll.
Die wusste schon genau, wo der Concealer hinkommt. Das war wirklich Weltklasse mit eins. Hey Christina, da kannst du nicht leugnen, was du mit der jeden Tag machst.
Ja, weißt du, und auch da, das findet sie interessant, weil sie natürlich sieht, wenn ich mich dann fertig mache, dann kramt die da auch mit drin rum und so weiter. Ja, ist jetzt natürlich dann auch ein bisschen stereotypisch, dass sie da so Interesse dran hat, aber mein Gott, sie verbringt halt Zeit mit mir.
Jetzt wird aber ein Sohn genauso machen.
Ja.
100%, bin ich mir hundertprozentig sicher.
Ja.
Wir hatten ja so einen tollen Kinderarzt auch, der war auch, so ein bisschen anthroposophisch, würde ich jetzt so sagen. Und der hat auch immer gesagt, das Wichtigste ist, dass die bei dir sind und mitmachen dürfen.
Mhm.
Und dass sich Regeln ändern. Also und ich finde, das merkst du ja jetzt bei eurer Tochter ganz besonders. Und deswegen finde ich, ist das Kind zum freien Denken und so an gewissen Stellen es dazu zu animieren, finde ich total wichtig. Auch schon, wenn sie klein sind, also wirklich kleine Entscheidungen zu fällen, finde ich gar nicht doof. Ich finde, es wird an der Stelle doof, wo du denkst, oh Gott, ich muss jetzt immer eine Alternative geben. Mein Kind bloß lernt, Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich Quatsch. Ich finde, so bei so doofen Dingen auch so eine Wichtigkeit zu geben, jetzt beim Löffel, weißt du? Mhm. Na klar, wenn die irgendwann sprechen kann und dann sagt, oh, ich hätte aber lieber den Löffel, dann ist ja völlig wurscht, ob sie den oder den Löffel, dann kannst du sagen, ja klar, kriegst du den Löffel. Finde ich super, ja? Weil dann hat sie eine eigene Entscheidung getroffen oder was sie lieber mag oder so, da darf ich den Eierlöffel oder so, finde ich total gut. Aber im Moment ist der das doch Piepenhagen, was für einen Löffel die nimmt.
Mhm. Ja, die hat das also, manchmal, dass sie dann sagt, dass sie dann lieber mit einer Gabel essen würde. Ja, dann hole ich
aber
halt
weil
Gabel.
Sie die Gabel sieht?
Nö, das ist auch manchmal so, dass sie dann Gabel sagt oder dass ich ihr dann was zu essen hinstelle und dann hole ich jetzt noch einen Löffel beziehungsweise eine Gabel und dann sehe ich aber auch schon, wie sie halt danach auch fragen möchte.
Okay.
Ja.
Weil ich finde, wenn sie es sieht, finde ich das auch.
Mhm.
Ne, dann entscheidet sie sich. Ach, ne, dann zeigt sie dann auf die Gabel oder zeigt aufs Glasschälchen anstelle
also
vom Plastikschälchen.
Ja, so. Ich frage sie jetzt nicht, ob sie was
aber
will.
Aber wenn du dir jetzt da so ein Schälchen hinstellst mit dem Löffel, dann rastet die ja nicht aus, weil sie nicht eine Gabel kriegt. Und das finde ich schön. Weißt du? Und ich glaube, das ist die Gefahr, dass wir dazu. Und wenn sie älter werden, guck mal, das bleibt ja. Also ich finde zum Beispiel auch, dass wenn sie älter werden und erwachsen werden und so, das ist ja nun die Phase, wo ich bin, dass man sie auch da zu eigenständigen Menschen heranwachsen lässt. Ja? Und natürlich, weil sie jetzt schon zwei von denen ausgezogen sind und so, sie natürlich auch jetzt schon viele Dinge selbst entscheiden, aber bei vielen Dingen denken sie, sie können selbst entscheiden, aber ihnen fehlt ja auch eine gewisse Erfahrung. Und deswegen finde ich, da im Gespräch zu bleiben und dein Kind nicht auflaufen zu lassen und so nach dem Motto, ja, die sind jetzt ja erwachsen, da müssen sie jetzt selber mit zurechtkommen. Das finde ich wiederum nicht fair, weil wenn ich ganz normal mit ihnen im Gespräch bin, dann haben sie vielleicht, sehen sie ja auch Alternativen. Okay, wenn ich das jetzt mache, dann passiert das. Wenn ich das entscheide, passiert das. Oder wie mache ich das denn am besten? Wie schreibe ich denn sowas am besten? Oder wen rufe ich denn am besten an? Oder wonach gehe ich denn zu was für einem Arzt ich gehe? Worauf achte ich da? Was sind die Kriterien? Wann muss ich zum Arzt gehen? All sowas, das sind ja alles Dinge, wenn man erwachsen wird, die man in gewisser Weise lernen muss. Klar kann man sagen, ja, das wissen die doch selbst. Ja, natürlich, wenn man es vorgelebt bekommen hat, gewisse Situationen, dann wissen sie es. Aber wenn du gewisse Sachen noch nicht erlebt hast, woher sollst du es wissen? Und ich finde, das bleibt im Leben doch so.
Mhm. Ja, genau. Dann hast du den vorgelebt, wie die zum Beispiel einen Termin bei einem Arzt machen.
Mhm.
Aber wenn die jetzt noch nicht wissen, zu welchem Arzt die gehen sollen, dann kann man doch darüber mit denen sprechen.
Ja, finde ich auch. Und auch wenn sie es immer gehört haben, wie du es gemacht hast, den Termin, ist es in dem Moment trotzdem, dass sie sich, wie mache ich das denn jetzt? Und gehe ich jetzt da, wenn ich jetzt einen Schnupfen habe, gehe ich dann morgens schon direkt um 8 Uhr dahin? Oder also so viele Kleinigkeiten. Und das zeigt mir auch immer mehr, natürlich, du bist Vorbild, aber es ist total wichtig, im Gespräch zu bleiben.
Ja, finde ich auch, weil die Kinder ja dadurch auch lernen, ihre Gedanken so ein bisschen zu sortieren, zu artikulieren und dadurch dann auch eine Entscheidung treffen.
Und ich finde, sie lernen auch, dass man nicht alles wissen muss. Man, auch wenn man erwachsen ist, ich muss nicht alles wissen, ja? Und ich muss nicht sofort wissen, was richtig ist, sondern ich kann auch fragen. Ich kann mir auch verschiedene, zum Beispiel, das hat mein Vater, finde ich, mir total beigebracht. Du musst nicht alles selber wissen, du musst nur wissen, wen du fragst. Und dann, oder auch, das hat er auch immer gemacht, fand ich auch ein super Vorbild, frag ganz viele Leute, was sie davon halten. Hol dir so viel wie möglich Informationen über Dinge, die dir wichtig sind. Und dann entscheidest du für dich, was du machst. Und das ist ja eigentlich der Inbegriff der demokratischen Erziehung. Der hat mich total zum freien Denken animiert. Also hol dir Informationen, hör dir alles an, bewerte es nicht in dem Moment, das wäre doof, ne? Dann hörst dir alles an und dann entscheide für dich, was ist für dich denn der richtige Weg? Und das finde ich toll.
Ja, das stimmt.
Und was ich auch so wichtig finde, und das finde ich, bleibt auch so ein bisschen auf der Strecke, wenn wir zu theorieaffin sind. Und ich glaube, das wird natürlich in der heutigen Zeit durch diese ganzen Medien und so einem so leicht gemacht, dass du all diese theoretischen Dinge total zur Verfügung hast. Weißt du, bei uns hättest du früher dir noch ein Buch kaufen müssen oder so. Ne? Und jetzt kriegst du alles. Und da habe ich das Gefühl, dass du so ein bisschen weil es so verkopft ist, geht dir so ein bisschen die Freude daran verloren. Oder die Gefahr besteht, dass dir die Freude verloren geht, weil es so ein bisschen wie ein Projekt ist. Projektkind kann die Gefahr sein. Ja, also jetzt worst case so nach dem Motto. Und ich glaube, dass wenn wir Freude daran haben, mit unserem Kind Zeit zu verbringen, uns mit dem Kind auseinanderzusetzen, ist das so viel mehr wert, glaube ich, für mich, als dass ich irgendeine Theorie verfolge.
Ja. Ja, und letzten Endes ist es ja auch viel wichtiger, dass man auf seine eigene Intuition vertraut und dass man da keiner Theorie mehr Glauben schenkt als sich selbst und seinem Gefühl. Mhm. Und du musst natürlich auf dein Kind eingehen können. Und ich finde, wenn man dem mehr Raum gibt und sich das auch selbst zutraut, dann siehst du natürlich ganz viele Dinge schon von allein. Dann weißt du, okay, jetzt ist mein Kind müde. Dann brauchst du nicht irgendwelche Schlafpläne mit so und so vielen Monaten, muss dein Kind dann und dann und dann schlafen und so eine Wachzeit hat es und so weiter. Klar, man kann sich immer so ein bisschen an sowas orientieren, aber am Ende ist es doch schön, wenn du sagen kannst, ach, ich kann das schon entscheiden und ich sehe das und mein Kind entscheidet das und ja, ich nehme es wahr.
Genau, mein Kind kann mir vertrauen, dass ich es richtig einschätze, was sein Bedürfnis ist.
Ja.
Und das ist, finde ich, ein riesiger Unterschied, als dem Kind die Verantwortung zu geben, zu entscheiden, was richtig für das Kind ist. Weil es wird eine Zeit geben, da wollen die mittags nicht mehr schlafen. Du weißt aber, dass das wichtig ist, weil die sonst ab 5 Uhr kacke werden.
Ja.
Ja? Und dann, ich meine, wohl dem, der da so heilig ist und sagt, nee, dann mache ich es nicht. Ja, aber 100% habe ich das gemacht, weil da habe ich gedacht, und dann, wenn die dann um 5 eingeschlafen sind, musst du nur mehrere Kinder haben, dann schlafen die um 5 ein und dann sind die nicht um 8 Uhr müde. Und dann hast du die nämlich noch da ewig lange rumtouren. Es hat ja auch alles eine Konsequenz.
Ja.
Und ich glaube, je früher du diese Intuition und dieses wirklich dich auf dein Kind einzustellen und auch dein eigenes Bedürfnis nicht aus den Augen zu verlieren, was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Weil wenn die in die Pubertät kommen, wirst du ein Riesenproblem haben, wenn du dein Kind nur bedürfnisorientiert erzogen hast. Da bin ich mir, also das ist, glaube ich, so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich glaube, da ist es nämlich wichtig, Grenzen, glaube ich, sind wichtig, aber noch wichtiger ist, im Gespräch zu bleiben. Also das finde ich total wichtig, flexibel zu sein. Ich glaube auch da, jedes Kind ist anders, nicht jedes Kind ist gleich. Ich glaube, gerade in der Pubertät sind die, ich glaube, wo sie alle, also kann ich jetzt ja nur von unseren dreien sagen, so mit 14 ist die Zeit, wo die mehr Zeit für sich brauchen. Also dann standen die auf einmal viel früher vom Mittagstisch auf, so nach dem Motto, so ich gehe aber schon mal in mein Zimmer. Und das war tatsächlich bei allen dreien gleich mit 14. Dieses ein bisschen, ich glaube, und ich kann es mir nur so erklären, ob das jetzt mit irgendeiner Theorie, keine Ahnung, die sind natürlich auf einem ganz anderen Weg, die sind auf dem Weg zum mehr Erwachsenwerden. Und da habe ich immer gedacht, ich finde das logisch, dass die jetzt auch mehr in sich selbst reinhorchen und aus dem Grund mehr Zeit für sich brauchen. Oder auch Zeit mit ihren Freunden, die gleichaltrig sind, die dasselbe durchmachen. Und da, finde ich, kann man da sein, wenn sie einen brauchen. Aber da fängt ja schon ein ganz großer Prozess des Loslassens an. Zu akzeptieren, dass sie dich an der einen oder anderen Stelle nicht mehr so brauchen, wie sie dich noch vor einem Jahr dann gebraucht haben mit 13 oder mit 12.
Ja.
Und deswegen, und um auf unseren Anfang her mit dem Schlafen und so, Ich finde das, ich glaube nicht, dass ein Kind noch mit 14 im Bett schläft von den Eltern. Irgendwann werden die sagen, ne, ich gehe jetzt in mein eigenes Bett. Aber dass man auch da wirklich ein bisschen wachsam ist und auch ein bisschen dem Kind irgendwann zutraut, so, wenn du das möchtest, du kannst das. Das weiß ich. Und das ist für mich auch bedürfnisorientiert, um ehrlich zu sein.
Ja.
Also auch das Bedürfnis nach Freiheit, dem gerecht zu werden.
Mhm. Sehe ich auch so. Ich finde nämlich, und da kann ich ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen jetzt plaudern, wenn man wirklich komplett dieses Selbstbestimmte durchzieht und keine Grenzen so richtig setzt, ist das super schwierig, weil das Kind ja dadurch keine Frustration mehr kennenlernt. Und wenn es immer heißt, ach, möchtest du das oder das, und das Kind kann immer entscheiden und das ist immer der einfachere Weg. Ja, das sehe ich jetzt. Ich bin ja aktuell einmal an der Grundschule, da helfe ich ja einmal die Woche aus. Und sonst ja, meine Stammschule ist ja ein Gymnasium. Und ich kriege das sowohl an der Grundschule als auch an der weiterführenden Schule mit bei den Kindern und wie die sind. Die sind teilweise überfordert. Es gab Situationen, da war ich wirklich schockiert, weil den Kindern nicht mal mehr zugetraut wird teilweise, ne, es ist jetzt nicht verallgemeinert, aber teilweise habe ich es auch miterlebt, da wird den Kindern nicht mehr zugetraut, dass die Hausaufgaben abschreiben, also ne, das, was zur nächsten Stunde dann auf ist, dass sie das eigenständig in ihr Heft schreiben. Den Kindern wird nicht mehr zugetraut, dass die, wenn sie krank sind, sich das Material irgendwo einholen. So, dass ich auch wirklich gebeten wurde oder gefragt wurde, warum ich das denn nicht digital verfügbar mache, das, was ich als Hausaufgabe dann aufgegeben habe, sodass jeder das sehen kann. Warum ich denn nicht digital das, was wir am Ende der Stunde gesichert haben, warum ich das denn nicht nochmal online stelle, sodass jeder das nochmal nachgucken könnte. Wo ich mir denke, klar, also es ist erstens mehr Arbeit für mich. Zweitens finde ich persönlich, ist das überhaupt nicht pädagogisch in irgendeiner Hinsicht sinnvoll, weil ich ja möchte, dass die Kinder, vor allen Dingen, wenn sie auf eine weiterführende Schule kommen, lernen, da selbstständiger zu werden. Die sollen lernen, das, was aufgegeben wird, egal ob das mündlich oder schriftlich gesagt wird, das müssen sie aufschreiben. Klar, ne, bei den Kleinen schreibe ich das natürlich noch auf, damit die das abschreiben können, damit es auch jeder mitbekommt und so weiter. Die müssen lernen, das abzuschreiben. Und wenn die das dann nicht gemacht haben, weil sie es irgendwie verbaselt haben, abzuschreiben oder weil sie es einfach vergessen haben, wie auch immer, dann müssen die auch lernen, dass es Konsequenzen gibt und dass sie auch mit diesen Konsequenzen umgehen. Und wenn die Eltern aber immer kommen und die versuchen zu retten aus solchen Situationen, ja, wie soll das denn weitergehen? Wie wollen die denn aufs Leben vorbereitet werden? Es wird ja nicht einfacher nach der Schule.
Nee, es ist unfair. Ich finde das auch unfair, wenn das, also dem Kind nicht zuzutrauen, eigenverantwortlich das zu machen und dem zu erklären, was es für eine Wichtigkeit hat, dass sie das schaffen. Also das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Aber das ist, glaube ich, die Gefahr, dass dann natürlich, wenn du alles abgenommen bekommst oder anders, wenn du keine Konsequenz ertragen musst, weil ja dann Mama und Papa deinem Bedürfnis nachgehen, ne, nach Klärung, und dir alles abgenommen wird, dann wirst du immer nur den Weg des Bequemsten gehen und wirst immer Entschuldigungen suchen, weil deine Eigenverantwortung nicht mehr existent ist. Und das finde ich schlimm. Das muss ich wirklich sagen. Das war bei uns, fing das so auch langsam an, dass dann auch so, ja, aber dann können ja die Lehrer auch so und so und dann müssten aber die Lehrer auch sowieso. Ja. Aber ganz ehrlich, also ich finde, Kinder sind doch auch stolz darauf, wenn sie sowas schaffen und wenn sie unabhängig sind und selbstständig.
Ja.
Und das macht einen doch stark, das macht einen nicht schwach, schwach macht einen. Und das ist, glaube ich, also ich sage das jetzt mal so pauschal, falsch verstandene Liebe, wenn man versucht, seinem Kind jegliche Probleme aus dem Weg zu räumen, das ist für mich nicht liebevoll. Ich finde es viel liebevoller, wenn ein Problem da ist, dass man dem Kind hilft, es zu lösen, aber eigenständig zu lösen. Und das, finde ich, kann man sehr, sehr früh machen. Sehr, sehr früh. Und das ist immer, und das ist die, finde ich, die Schwierigkeit in der Erziehung, dass sich das halt immer wandelt, weil man immer mehr das, also weil sich das immer auf die neue Lebenssituation anpasst. Und das ist das Schwierige und die Herausforderung für uns Eltern. So, und da hilft einem keiner bei. Das, ne, weil da bleibt dir nur deine eigene Intuition, weil nur du kennst dein Kind und weißt, was du ihm zutrauen kannst und so. Ich glaube aber, dass in der heutigen Zeit auch das nicht pauschal, aber häufig so ist, dass Liebe verstanden wird, dass man einem Kind was abnimmt. Und das finde ich, vielleicht ist das auch der Hintergrund, ja, deswegen sollen sie lernen, Entscheidungen zu treffen. Klar, sollen sie, finde ich auch, ist auch total gut. Ich weiß nur nicht, ob das nicht wieder eine falsch verstandene Vorstellung ist, wo dein Kind Entscheidungen treffen soll. Also es ist nicht einfach, es ist sehr komplex, sehr komplex.
Total, und ich finde, gerade in der Schule kriege ich das eben so viel mit. Und ich denke mir, es ist doch so wichtig, dass man die Kinder vor allen Dingen eben auch auf das Leben irgendwie vorbereitet. Und da gibt es auch mal Frustration und dann macht man auch mal Sachen falsch und dann muss man irgendwie Sachen nochmal machen oder besser machen oder da muss man durch unangenehme Situationen. Das ist ja alles total normal. Dann gibt es Lehrer, die sagen, so, wir schreiben jetzt einen Vokabeltest. Und dann heißt es, ja, aber Frau so und so oder Herr so und so, die kündigen das vorher immer an. Und es geht ja gar nicht, dass man jetzt einfach mal so unangekündigt einen Vokabeltest schreibt. Ne? Wie auch immer. Und ich denke mir aber, was ist daran so schlimm? Also ich würde auch meinen Schülern jetzt schon sagen, wenn wir einen Vokabeltest schreiben würden, aber ich finde es nicht schlimm, dass es andere Lehrer gibt, die es nicht ankündigen. Weil auch da fangen die an zu lernen, sich darauf einzulassen, dass Menschen unterschiedlich sind, dass Menschen unterschiedliche Erwartungen haben. Und letzten Endes, wenn du immer aufpasst.
Dass ich vielleicht immer die Vokabeln lerne, damit ich dafür bereit bin.
Genau. Wenn du nämlich immer aufbekommen hast, als Hausaufgabe die Vokabeln zu lernen, dann kann man auch davon ausgehen, dass du es gelernt hast.
Genau so ist es. Und dann schreibst du mal einen Test und mal schreibst du keinen Test. Also deswegen, ich finde dieses hier Montessori, das ist ja so ein bisschen, ne, die Kinder als Individuen zu achten und so diese kreativen Kräfte zu wecken und zu fördern, finde ich super. Finde ich wirklich einen ganz tollen Ansatz. Aber ich finde nicht, und auch, dass man lernt durch Handeln und freie Gespräche fördert und so, finde ich alles super. Aber ich finde halt wichtig, dass es, und das ist das, was du auch gerade gesagt hast, dass es das nicht nur ist, sondern dass auch das andere existiert und dass das nicht immer schlimm sein muss.
Ja.
Dass man Kinder, dass wir Kinder nicht mehr hauen, dass wir nicht autoritär drauf und gehorsam und so, gar keine Frage, bescheuert und no-go, ja?
Ja.
Aber ich finde auch, wenn man, und das finde ich auch, Autorität bedeutet ja manchmal Nein zu sagen, aber auch das muss ja nicht, ich finde immer, vielleicht sollte man es anders formulieren, ich finde Konsequenz und dass man auch was sagt und es vielleicht auch mal nicht begründet, muss ja auch machbar sein. Und ist ja auch nicht, muss ja nicht immer auch nicht immer streng gesagt werden. Auch Nein, kannst ja ganz normal Nein sagen. Ne, wenn du nur sagst, ich meine, das weißt du doch bei deinem Kind, bei unseren Kindern, sagst nur m-m. Und dann gucken die dich an und dann wissen die sofort, ah, okay, nee, das so ist jetzt nichts Schlimmes, aber erfüllt seinen Zweck. Können wahrscheinlich noch stundenlang.
Ich glaube auch, so viel dazu zu sagen. Es hat sich echt, ja, irgendwie denkt man immer, es hat sich viel verändert. Aber wie du schon am Anfang gesagt hast mit dem Zitat, mit den Tyrannen, ich glaube, das wird es immer geben, dass man denkt, ach, was ist jetzt nur aus der Erziehung heute geworden?
Ja, und vielleicht auch, dass jede Generation ein bisschen denkt, wir machen es jetzt aber doch besser als die letzte Generation. Und dass man das vielleicht auch häufiger mal hinterfragen sollte, ob es denn immer alles schlecht war, was vorher war. Und ich glaube, eine gute Mischung, also ich für mich kann sagen, ich finde eine gute Mischung finde ich gut und deswegen finde ich, wenn man sein Kind lehrt, breit zu denken und wenn du irgendwann geschafft hast, dass es gute Menschen sind, liebevolle Menschen mit emotionaler Intelligenz, dann hast du ja schon ganz viel geschafft.
Das stimmt und dass Extreme nicht gut sind, zeigt ja auch das, was du am Anfang gesagt hast, wie sich die Erziehung nämlich entwickelt hat. Es ist ja häufig von einem Extrem ins andere Extrem übergegangen. Das heißt, am besten ist einfach eine gesunde Mischung.
Das heißt, sagt man ja sowieso, um ein gesundes Mittelmaß zu finden, bedarf es erstmal zweier Extreme. Es geht häufig erst in die eine Richtung, dann in die andere Richtung, um dann ein gesundes Mittelmaß zu finden.
Ja, und jeder muss für sich selbst dieses gesunde Mittelmaß finden, weil Kinder sind Individuen, also super individuell. Mhm. Und du bist auch ein Individuum. Die anderen Teile der Familie sind Individuen. Das heißt, auch das ist komplett individuell, wie die Familienstruktur ist. Und für euch funktioniert das eine super, für die anderen das andere super. Aber das heißt nicht, dass das eine besser und das andere schlechter ist.
Und an die Mamas da draußen, vergesst euch selber nicht und eure eigenen Bedürfnisse.
Richtig.
Auch das ist Liebe und ist liebevoll.
Ja.
In diesem Sinne.
Gesund und munter.
Gesund und munter.
Das war's auch schon wieder für diese Episode von Auf den Pott Kaffee. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr uns sehr gerne folgen und unseren Podcast abonnieren. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, fühlt euch gegrüßt, eure Gabi und Christina.